Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
In der heutigen Folge reden wir mal über das Thema Nachwuchs im Motorsport. Also die etwas Älteren unter uns zum Beispiel, wir kennen noch so einen Michael Schumacher, der wirklich Millionen vor den Fernseher geholt hat. Also wenn der gefahren ist, meine Oma hat morgens sich einen Wecker gestellt und hat Australien um 5 Uhr geguckt. Wenn du da zum Kuchenessen gehen wolltest, hat die gesagt, Moment, da fährt der Schumacher, komm eine Stunde später. Also das war wirklich für ganz viele Menschen etwas, die waren total begeistert. Das haben wir jetzt im Moment nicht. Die Formel 1 kannst du im Fernsehen so gut wie gar nicht sehen. Und jetzt habe ich zum Glück jemanden hier neben mir stehen. Das ist der DTM-Chef Thomas Voss. Warum sitzen jetzt im Moment nicht gerade Millionen davor und gucken Formel 1, beziehungsweise für dich wahrscheinlich viel besser, sollten eigentlich DTM gucken?
Ja, sowohl als auch. Also du brauchst dieses internationale Zugpferd Formel 1. Das hilft auch einer DTM im nationalen Bereich. Also insgesamt Motorsportinteresse ist wichtig. Welche Serie die erzeugt, ist mir eigentlich fast egal. Aber natürlich gucke ich in Sachen DTM, dass wir so weit wie möglich oder so gut wie möglich auch medial aufgestellt sind und dass die Leute sich für diesen Sport interessieren. Das hat was mit bekannten Fahrern zu tun. Als allererstes mal tollen, spannenden Motorsport. Ich glaube, das zieht vieles dann nach sich, sprich Zuschauerinteresse an den Rennstrecken. Und wenn die Rennstrecken voll sind, wenn wir spannende Rennen haben, dann kommen auch die Medien irgendwann wieder. Jetzt ist das Thema Formel 1 nochmal was Besonderes. Da reden wir viel über Lizenzgebühren und viel über Geld, was von den Medien teilweise verlangt wird. Von einem veränderten Zuschauerverhalten auch. Viele Leute setzen sich ja gar nicht mehr vor den Fernseher, sondern streamen irgendwie, irgendwann. Müssen vielleicht auch das Live-Erlebnis gar nicht mehr da haben. Aber ja, was eben wichtig ist, ist ein Zugpferd. Das haben wir damals mit Michael Schumacher gehabt. Auch in dem Fall noch als der erste Deutsche, der dieses Weltmeistertitel Ferrari von einem Nichts zu einem Weltmeisterteam gemacht zu haben, diese Verdienste um den Motorsport wirklich hat, von denen auch alle anderen Motorsportarten in Deutschland gelebt haben.
Der ja auch DTM gefahren ist.
Der auch im Übrigen DTM gefahren ist, leider nicht ganz so erfolgreich wie Formel, deswegen war es gut, dass er in den Formelsport gewechselt ist. Nein, und wir haben natürlich in Deutschland, das sieht man in anderen Sportarten auch, wir haben jetzt einen ganz erfolgreichen Alexander Zverev zum Beispiel im Tennissport, trotzdem thront oben drüber immer noch ein Boris Becker. Die Älteren von uns erinnern sich. Das scheint mir ein bisschen deutsches Phänomen zu sein, dass wir immer so diesen ersten Stern, der in einer Sportart oder aber auch im Gesang oder in anderen Dingen ganz oben ist, noch mehr verherrlichen als alle, die dir danach kommen. Also wir haben ja auch einen vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel. Den darf man ja nicht vergessen. Der ist ja auch
der aber nicht die Strahlkraft eines Michael Schumacher hat.
Ja, er ist erstmal ein anderer Mensch und er war eben nicht der Erste, der das geschafft hat. Also jeder Weitere wird ja immer an seinem Vorgänger gemessen. Wenn der Michael 7-mal Weltmeister wird, ist das toll, was der Sebastian erreicht hat und hat vieles fortgeführt, hat ein Nicht-Automobilunternehmen, sprich ein Brausehersteller, auf ein Level gebracht, oberhalb der Automobilhersteller. Das ist sein Verdienst, glaube ich, dass einfach auch Unternehmen, die nicht aus dem Automobilsport direkt kommen, erfolgreich sein können dort und Motorsport als Marketing verstehen. Das ist sein Verdienst. Und meistens ist es dann, dass so eine Sportart auch immer mal so ein Loch fällt. Dass es im Augenblick Formel 1 nicht mehr im Free-TV ist, hat ja was damit zu tun, dass es Interesse von Zuschauern nachgelassen hat. Und die Kernzuschauer, und da reden wir immer noch von 1 Million in Deutschland, jetzt eben im Pay-TV schauen. Das ist nicht mehr so viel wie 15 Millionen auf RTL zu guten Zeiten, keine Frage. Aber ein Grundinteresse ist da am Motorsport nach wie vor. Hat sicherlich viel damit zu tun, dass auch jeder 6., 7. Arbeitsplatz in Deutschland nach wie vor von der Automobilindustrie abhängig ist. Also Leute in Deutschland immer einen positiven Zugang zum Automobil haben. Trotzdem sehe ich erste Anzeichen mit dem Einstieg von Audi in die Formel 1, aber auch mit den Erfolgen, die wir in der DTM haben, Zuschauerzuwächse, ein Drittel und mehr.
Moment, da muss ich jetzt mal einhaken. Du siehst das als Vorteil, dass Audi in die Formel 1 geht. Ich sehe das als einen Riesennachteil, weil Audi ist damit aus der DTM raus. Also die fahren nur noch Formel 1, böse gesagt, im Free-TV. Und wenn sie auf der DTM, auf der Strecke, bei den Fans sein können, dann machen sie nicht. Findest du positiv? Findest du super schlecht?
Finde ich natürlich im ersten Schritt auch schlecht. Aber es ist aus Unternehmenssicht von Audi für mich schon verständlich, dass man sich erstmal auf die Top-Klasse jetzt konzentrieren will, dass man dort auch möglichst schnell erfolgreich sein will, dass man vielleicht andere Dinge gerade zurückfahren will, weil wir müssen ja auch sehen, zusätzlich zum jetzt vielleicht Rückgang der Kundensportaktivitäten hat die ganze Automobilindustrie ja noch ein anderes Problem, sprich Mobilitätswandel auf der Straße, funktioniert E-Mobilität, wird sie nicht funktionieren, also damit meine ich jetzt nicht technisch funktionieren, sondern verkaufen.
Wird sie angenommen, beziehungsweise wird es überhaupt so weit sein, dass alle Hersteller auf Elektromobilität sich einschießen? Ist im Moment nicht sicher, also viele haben schon einen Plan B wieder aus der Tasche geholt, aber bleiben wir mal jetzt zum Beispiel in Deutschland bei der DTM. Wenn so ein Hersteller wie Audi raus ist, ist das ja nicht gerade hilfreich. So, jetzt müsstest du ja gucken, dass du so viele Hersteller wie möglich reinbekommst. Aber die Zahl derer, die so ein Auto bauen, die ist ja überschaubar.
Oh, eigentlich nicht. Also soweit ich weiß, gibt es 12 oder 13 Hersteller, die so ein Auto haben. Wir reden noch über Ford, wir reden noch über Chevrolet, Corvette, wir reden über Toyota mit Lexus. Also, und wir sind ja schon bei 7 in der DTM. Also
mehr geht immer.
Mehr geht immer. Aber in der Formel 1 zum Beispiel sind deutlich weniger Hersteller. Und dass Audi jetzt da aussteigt, weil sie vielleicht im Augenblick nicht das richtige Produkt oder Programm hat, heißt ja nicht, dass sie irgendwann wiederkommen mit einem anderen Fahrzeug. Und ich bin da guten Mutes sogar, weil Audi über diesen Sport, über diesen Tourenwagen, GT-Sport, gerade auch mit dem Quattro-Antrieb über viele, viele Jahre erfolgreich war, ein Markenimage aufgebaut hat.
Das war früher mal, ich darf das sagen, ich bin ja auch etwas älter, das war bis 1984, als man dann angefangen hat, Rallye-Weltmeisterschaft zu fahren, war das ja so eine Automarke für den Rentner mit Hut. Also das konntest du wirklich in ganz alten Audis sehen, die hatten hinten immer so eine umhäkelte Klopapierrolle auf der Hutablage liegen und dann kam der Quattro und plötzlich war das eine coole, innovative Marke. Damals kam der Spruch raus, Vorsprung durch Technik. Also die Jahre zuvor, in den 70er, 80er Jahren, hätte das nie einer gemacht. Die hatten sich alle drüber kaputt gelacht. Und da hat Audi einen riesigen Imagewandel durch den Motorsport bekommen.
Genau, das ist der Fall. Haben sie auch ganz erfolgreich in den 90ern, Anfang der 90er, auch in der DTM gezeigt. Werden sie jetzt eben auch in der Formel 1 probieren. Da ist der Image-Transfer sicherlich ganz wichtig. Aber am Ende, gerade in Deutschland, bin ich davon überzeugt und ich verfolge das jetzt auch schon seit über 40 Jahren den Motorsport. Deutschland ist ein Tourenwagen-GT-Sport. Die Menschen wollen die Fahrzeuge sehen, die sie auf der Straße fahren können. Also zumindest mal eine optische Ähnlichkeit. Deswegen hat in Deutschland das Thema Sportwagen nie so richtig funktioniert, in den Medien und auch beim Zuschauer. Und ich bin da felsenfest sogar davon überzeugt, dass Audi wiederkommen wird in den Sport. Auch in den Kundensport, auch in diesen seriennahen Sport, wo ich mein Auto wiedersehe.
Das heißt im Prinzip so eine Serie wie diese TCR, was im Prinzip ja ein Audi A3 war, ein Volkswagen Golf, ein Seat Leon.
Ich glaube, dass sie auch in höherem Sport wieder tätig sein werden. Ob es dann jetzt DTM ist, ob es WEC ist, also World Endurance Championship, wird sich zeigen. Wir haben natürlich auch einen Wandel, den man sehen muss gegenüber einer ehemaligen DTM, das ist das Käuferverhalten. Die Käufer kaufen im Augenblick, meistverkaufte Automobilkategorie sind SUVs.
Das ist richtig. So, wann fährt die DTM SUVs?
Nie. Das kann ich,
sehr schön, vielen Dank.
Das kann ich schon mal sagen. Nein, aber das ist ein verändertes Käuferverhalten. In den 80ern, 90ern war im Grunde genommen die Frage, wenn ich mir ein Auto kaufe, kaufe ich mir eine Limousine oder kaufe ich mir ein Kombi?
Ja, wobei in den 80ern war es eigentlich eher die Limousine oder ein Coupé. Ein Coupé.
Ja, oder Coupé. So in den letzten 15, 20 Jahren ist die Welle aus den USA rüber geschwappt, eben SUV zu fahren. Birgt was an Sicherheit, man fährt ein bisschen höher und
einfacher einsteigen, die Älteren unter uns.
Ja, auch da, die Älteren von uns werden sich erinnern. Nein, also hat ja auch viele Vorteile. Braucht ein Liter mehr als eine Limousine mit gleicher Motorisierung. Diese Nachteile werden hingenommen, hat aber dafür Platz, auch Luft nach oben. Also man fühlt sich nicht so, hat alles so seine Vorteile. Also das Käuferverhalten hat sich verändert. Und natürlich machen die Hersteller Marketing für Fahrzeuge, die sie verkaufen wollen. Und diejenigen, die heute sagen, oh, die Zeit mit BMW M3, 190er Mercedes, Audi V8, das war die tollste DTM-Zeit. Ja, das war eine tolle Zeit. Auch danach die Zeit mit C-Klasse, alles eine tolle Zeit. Aber es gibt einen Spruch im Motorsport, der heißt Win on Sunday, sell on Monday.
Wenn ich am Sonntag, das hat aber wirklich in den 80er Jahren funktioniert. Alfa Romeo mit dem 155er, ein Auto, was keine Sau haben wollte. Das musst du wirklich so sagen. Sie sind in die DTM eingestiegen, sie haben gewonnen und am nächsten Montag standen die Showrooms voll mit Leuten, die gesagt haben, will so ein Ding.
Genau. Und das ist jetzt was, was nicht mehr so funktioniert, weil ja, selbst wenn du am Sonntag gewinnst, geht der Kunde am Montag und kauft eine SUV. Gibt es natürlich bei den Automobilherstellern viele, die darüber nachdenken, ja, klar, ich kann die Marke nach vorne stellen. Also wenn ein Audi gewinnt am Sonntag, dann kauft er zwar ein Audi, aber das ist mir ja egal, ob er ein A4 kauft oder ein Q4 kauft. Hauptsache das Auto ist verkauft. Also dieser Transfer fehlt ein bisschen im Augenblick. Das ist mit ein Hindernis, warum es Tourenwagen, GT-Serien schwer haben, beziehungsweise ist so ein bisschen, dass DTM eigentlich GTM geworden ist, also eine GT-Meisterschaft, weil da habe ich diesen Transfer noch, da fahren Supersportwagen rum, die auf der Straße auch als Supersportwagen fahren und eben nicht als SUV. Wo das Ganze hinführt, werden wir sehen. Ich glaube aber, jeder Automobilhersteller, und das zeigen ja auch diejenigen, die nicht in Deutschland produzieren, auch die merken, ich kann in Deutschland Autos verkaufen über Motorsport.
Findest du, jetzt hast du also einen Punkt bei mir erwischt, ich habe bei einigen, das kann ich ruhig sagen, Chinesen mal angeklopft und gesagt, was ist denn so mit Motorsport? Und alle sagen dir, nee, brauchen wir nicht. Wir verkaufen elektrische Autos und die verkaufen wir ohne Motorsport. Wir wollen kein sportliches Auto verkaufen. Fehlt das noch, dieses Bewusstsein?
Das glauben die jetzt noch, ja.
Also du meinst, es ändert sich?
Ich bin fest davon überzeugt, dass sie den deutschen Markt unterschätzen. Wir werden immer sportliche Autos in Deutschland haben. Der Antrieb ist eigentlich völlig egal. Es gibt auch sportliche Elektroautos. Es werden nicht nur SUVs und Kleinwagen verkauft.
Haben wir ja auch nicht mal. Wir haben ja nicht mal Kleinwagen. Also das, was es früher ja auch im Motorsport gab. Also so diese Markenpokale. Erinnern wir uns an einen VW Lupo oder einen Polo oder sowas. Das hast du ja heute gar nicht mehr.
Doch, ich nehme mal ein Gegenbeispiel Hyundai. Hyundai hat auch mit diesen Butter- und Brotautos in Deutschland angefangen. Wenn ich sehe, wie gut sich heute die N-Modelle verkaufen, wie sportlich die sind, wie toll die sind, auch Volkswagen weiterhin mit selbst die aus dem Motorsport ausgestiegen sind mit ihren R-Modellen, verkaufen sich nach wie vor gut. Ein Golf GTI wird weiterhin produziert, auch als R, auch als wirklich sportliche Variante, auch mit Leistung, trotzdem mit viel Komfort, also alles, was der Mensch sich heute braucht, viel Connectivity. Aber Hyundai ist für mich von Importeursseite eigentlich das beste Beispiel, mit Butter- und Brotautos angefangen, irgendwann gemerkt, ich brauche aber doch Motorsport, in die Rallye-Weltmeisterschaft eingestiegen und die N-Modelle verkaufen sie jetzt, egal ob i10, i20, i30 und selbst vom Elektroauto, wie heißt das, Ioniq 5, hat man jetzt ein N-Modell gebaut.
Wollen wir ihm verraten, wofür das N steht?
Keine Ahnung.
Nürburgring.
Ach so, ja, umso besser. Ja, die haben am Nürburgring ein eigenes Entwicklungszentrum und da werden diese Fahrzeuge auch entwickelt. Ist für mich ein tolles Beispiel. Wahrscheinlich sind die Chinesen nicht so weit, dass sie das auch verstehen, dass das in Deutschland braucht. Auch die Amerikaner haben immer wieder, nicht nur im Automobilbereich, im Food-Bereich zum Beispiel, den deutschen Markt unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Genauso wie wir deutschen Hersteller manchmal den amerikanischen Markt unterschätzen, wenn wir versuchen, da vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren TDI-Diesel zu verkaufen. Und ich sage, dann habt ihr aber nicht richtig aufgepasst oder seid nicht häufig genug drüben gewesen. Diesel ist da drüben ein Nutzfahrzeug oder ist genau stellvertretend für Nutzfahrzeug. Dass das tolle Autos sind, sehr effizient, mit einer riesen Reichweite, Leistung ohne Ende, das haben die Amerikaner. Die es ausprobiert haben, die haben es dann verstanden, sondern haben trotzdem wieder einen V8 gefahren. Und ich glaube, andersrum ist es jetzt im Augenblick genauso, dass viele Fahrzeugimporteure, egal aus welchem Land, den deutschen Markt oder den europäischen Markt unterschätzen.
Meinst du, die müssten irgendwann vielleicht mal begreifen, dass es mit Motorsport, also auch vielleicht mit der Förderung junger Menschen im Motorsport, einfacher wäre, im Markt Positionen zu finden, die noch nicht besetzt sind? Also ein sportliches, kleines Elektroauto haben wir ja nicht. Gäbe es einen Markenpokal im Rahmen der DTM, wahrscheinlich hättest du eine offene Tür dafür und würdest sagen, ja kommt, dass man so vielleicht auch in Deutschland mehr Menschen erreicht, die ein Auto suchen, was ein bisschen was anderes ist, was bezahlbar ist, was aber auch sportlich ist.
Ja, ich meine, das ist ja das A und O im Automobilbau und nicht nur da, im Grunde genommen im Produktmarketing. Ich muss mich von anderen in irgendeinem Punkt unterscheiden. Und das kann ja durchaus Sportlichkeit sein, sollte auch sportlich sein. Ein sportliches Image hat noch nie jemandem geschadet, sowieso nicht. Von daher glaube ich, dass da irgendwann dieser Hallo-Wach-Effekt auftreten wird, auch bei den chinesischen Herstellern, um nicht in einem Wust von auch neuen Marken, die wir in Deutschland auch erstmal lernen müssen, ne? Jetzt Fußball-EM gesehen habe und da steht BYD.
Kanntest du nicht?
Ich kannte die schon.
Also dafür bist du schon gefahren?
Nein, bin ich leider noch nicht
gefahren. Machen.
Ja,
kann ich nur empfehlen. Also wirklich ohne Vorbehalt einfach mal rangehen. Ich kenne viele, die sagen, höchstens Chinesen, steige ich nicht ein. Nee, mach mal, fahr mal. Nee.
Also ich habe überhaupt, also auch gegen Elektromobilität, tolle Autos, toll zu fahren, tolle Beschleunigung. Mit der Endgeschwindigkeit hapert es ein bisschen und Reichweite sind wir auch noch nicht so weit. Aber wenn ein unbedarfter Mensch Fußballweltmeisterschaft oder Europameisterschaft guckt und dann stehen nur die drei Buchstaben BYD, es wird ja dann hinterher erklärt, so, der kann damit nichts anfangen. Ja, und da gibt es ja noch andere Kürzel, die wir lernen müssen, NIO oder andere Dinge oder andere Marken. Und das ist für uns Deutsche im Augenblick unbekannte Marken. Marken müssen sich ja dann irgendwann rausbilden, müssen ihr USP, also ihren Unique Selling Point finden, wo sie sich untereinander unterscheiden, weil sonst wären sie auswechselbar. Und ich glaube, das hat ein Unternehmen wie Porsche ist für mich das Paradebeispiel dafür, die sich über Sportlichkeit definieren, die selbst SUVs sportlich auslegen und weltweit Fahrzeuge verkaufen und auch mit Gewinn verkaufen, also auch kein Unternehmen, was jetzt irgendwie Not leidet. Ich glaube, dass das durchaus Vorbild sein kann für andere Unternehmen, einfach sich auch über Sportlichkeit und sportliches Publikum auch und sportliche Käuferschaft im Zweifelsfalle sogar auch mehr Geld zu bekommen fürs gleiche Auto.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, da sind viele Kontrolle, die sagen, nee, Moment, Motorsport ist viel zu teuer. Bleiben wir dabei, ein Markenpokal im Rahmen der DTM, ist der wirklich viel zu teuer? Muss man da Milliarden in die Hand nehmen, um sowas zu positionieren und auch erfolgreich zu machen?
Ganz sicher nicht. Also ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie so ein Markenpokal aussieht. Ne? Also auch da gibt es ja völlige Unterschiede von einem Tourenwagen Junior Cup, der VW ab GTI sogar, also schon mit Leistung auch, aber ein Kleinfahrzeug, bis hin zum Porsche Carrera Cup gibt es ja da ganz viele Abstufungen. Und so ein VW ab ist für 30.000 Euro zu kaufen, also bisschen mehr als das Serien.
Beim Carrera musst du einen Null hinten dran machen?
Ja, ist immer auch ein anderer Gegenwert. Das eine hat 125 PS, das andere hat, weiß gar nicht, wo der Carrera Cup im Augenblick ist, bei 450, glaube ich.
480? Ich weiß, also über 400 auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch noch genügend Möglichkeiten, den eigenen Markencup zu positionieren. Und sollte jemand kommen mit einem elektrischen Markenpokal, dann wäre es sogar noch einfacher und ich glaube auch die Aufmerksamkeit als First Mover wäre deutlich höher.
Thomas, Augen leuchten und das heißt so, also wenn irgendwo jetzt ein Elektrohersteller ist, ein Chinese, der sagt, geil, ich will da mal hin, sofort mit offenen Armen empfangen?
Muss kein Chinese sein, kann auch ein Deutscher gerne sein. Man muss wissen, wo man selber hin will. Man muss ja auch so einen Markenpokal nicht unbedingt nur für junge Leute machen. Kann ja auch
für Ältere wie uns?
Ja, für mich nicht mehr, danke. Nein, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, so einen Markenpokal zu positionieren und über die vielen neuen Medien, die wir haben, auch gar nicht unbedingt im linearen Fernsehen, sondern auch im jungen Publikum über ganz andere Medien heute zu präsentieren.
Da würde der ADAC aber auch zur Seite stehen und mithelfen.
Ja, absolut, weil gerade das Thema Umwelt und Klimaschutz ist auch ein klar geäußertes Satzungsziel des ADAC und ich habe es jetzt eben schon mal gesagt, ich finde die Diskussion, die wir in Deutschland führen, falsch. Entweder Verbrenner oder Elektro. Leider sind wir da irgendwie in diese Schiene reingeraten. Der eine zeigt mit dem anderen mit dem Finger auf einen, so frei nach dem Motto, du fährst veraltete Technik. Und der andere, der noch Verbrenner fährt, sagt, naja, du fährst eine Technik, du kommst ja nicht mal 20 Kilometer weit. Ich glaube, Elektromobilität zusätzlich zum Verbrenner und möglicherweise demnächst auch noch Wasserstoff, Brennstoffzelle oder was dann alles noch kommt, bietet ja noch mehr Möglichkeit zur Individualisierung. Das heißt, ich kann noch besser meine Mobilität auf meine Bedürfnisse anpassen. Das sehen wir seltsamerweise in Deutschland nicht, dass es einfach eine größere Vielfalt bringt. Und wenn wir das mal, glaube ich, verstanden haben, dann ist es auch gar kein Problem, sich ein E-Auto zu kaufen, ohne vom Nachbarn ausgelacht zu werden oder einen Verbrenner noch zu fahren, ohne von jemandem, der jetzt ein vermeintlich grünes Gewissen hat, Finger gezeigt zu bekommen und, oder gedroht zu bekommen, dass er die Umwelt verpestet. Ich glaube, es wird alles geben in Zukunft und ich empfinde das persönlich auch als Bereicherung. Und das wird dann auch im Motorsport kommen.
Also wird es irgendwann so weit sein, dass in einem DTM-Rennen ein Verbrenner gegen einen Elektro und meinetwegen, was weiß ich, ein Wasserstoffauto fahren wird?
Das ist Zukunftsmusik, könnte ich mir aber gut durchaus vorstellen. Was ich mir vorher vorstellen kann, ist, dass es eine Verbrenner-DTM gibt, eine elektrische und eine Wasserstoff. Möglicherweise. Es gibt ja auch Unternehmen, die zeigen heute schon im gleichen Fahrzeug, BMW i5 zum Beispiel ganz aktuell, dass du in dem gleichen Chassis unterschiedliche Arten von Antriebstechnologie unterbringen kannst. Also du musst nicht ein neues Auto kaufen, vom Antrieb her ja, aber das Auto sieht gleich aus, egal ob es elektrisch oder mit Verbrenner angetrieben wird. Das bietet so viele Möglichkeiten, die wir, glaube ich, alle noch gar nicht wirklich sehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir mal einen Durchsatz von 30% an Elektrofahrzeugen auf der Straße draußen sehen, so wie es in Skandinavien teilweise ist, dann wollen die Menschen auch Motorsport damit sehen. Das ist noch nicht heute, das ist noch nicht morgen. Aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass das zum Ende der Dekade kommen wird. Und warum denn nicht auf einer Plattform eine DTM-Verbrenner, GT3 wird es wahrscheinlich weiterhin sein, und auch eine elektrische DTM anbieten, auch mit hochtechnischen Autos, mit leistungsstarken Autos, mit tollen Fahrern, weil das ist ja das, was es ausmacht.
Genau, wir reden die ganze Zeit über Autos, aber ja, die Menschen, die da drinnen sitzen, Menschen interessieren sich halt für Menschen. Ja, dann brauchen wir auch ganz viele Fahrer.
Ja, da brauchen wir ganz viele Fahrer. Das ist auch eine Riesenaufgabe, diese Fahrer wieder zu finden. Sprich eine breite Basis. Aus einer breiten Basis erwächst dann auch immer wieder eine Spitze, die es dann entweder in die Formel 1 schafft oder in die Formel E schafft oder in die DTM schafft. Egal, ob sie elektrisch oder wie sie auch immer angetrieben ist. Und es braucht eine Leistungspyramide, wo man mit verschiedenen dauerhaft existierenden Serien diesen Weg vorzeichnen kann für Jugendliche, dass sie nicht da irgendwo rumschwimmen und mit viel Unwissen und unangeleitet irgendwelche Rennserien jetzt fahren und am Ende des Tages ihr Talent und möglicherweise auch viel Geld ausgeben für einen Weg, der sie nicht zum Ziel führt.
Das sind gute Worte zum Schluss. Eine Frage habe ich noch ganz zum Ende, und zwar möchtest du bitte den Satz vollenden. In 10 Jahren, Punkt, Punkt, Punkt.
Also in Sachen Motorsport, glaube ich, wird die Vielfalt größer sein. Speziell was den Antrieb angeht. Es wird möglicherweise nicht mehr ganz so viele Serien geben, wie es im Augenblick in Deutschland nach wie vor glücklicherweise gibt. Die eine oder andere wird es vielleicht in 10 Jahren nicht mehr geben. Aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, es wird im Motorsport noch geben. Ich glaube auch, und da arbeiten wir darauf hin, dass Motorsport entweder weiterhin oder wieder, wenn es denn nicht mehr ist, was ich im Augenblick gar nicht weiß, Sportart Nummer 2 in Deutschland nach dem Fußball wird. Im Medieninteresse, wir haben jetzt eben mal von 15 Millionen Einschaltquote zu Michael Schumachers Zeiten gesprochen. Da will ich wieder hin, da arbeiten wir alle zusammen hin, im gesamten ADAC, also auch nicht nur wir in München, sondern auch die 18 Regionalclubs, die wir haben, wo ja auch ganz viel Motorsport in der Breite gemacht wird. Das schaffen wir aber auch nicht alleine als ADAC, sondern da brauchen wir die Hersteller dafür, da brauchen die Veranstalter dafür, wir brauchen Sportstätten. Auch da müssen wir gucken, wie kriegen wir wieder Kartbahnen, wie kriegen wir Rennstrecken hin, dass wir auch im Betrieb bleiben können. Aber ich sehe persönlich eigentlich eine rosige Zukunft für den Motorsport, auch wenn das einige vielleicht gerade anders sehen. Da muss ich einfach einmal sagen, wir kommen natürlich vor einem Niveau der letzten 20 Jahre, sind wir jetzt eher in so einer Konsolidierungsphase, wo vielleicht auch mal das eine oder andere wegfällt, wo Dinge nicht mehr so sind wie vor 10 Jahren. Aber ich sehe den Motorsport überhaupt nicht auf dem Boden. Ich sehe den überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich sehe vor allen Dingen sogar eine Chance für den Motorsport. Wir reden viel über Nachhaltigkeit, über neue Technologien, sei es im Fahrzeug und nicht nur da, sondern auch, wie reisen wir in Zukunft, wie transportieren wir in Zukunft Güter, mit welchen Fahrzeugen, wie werden die betankt, wie werden die angetrieben. Und da kann Motorsport sogar eine Vorreiterrolle wieder spielen, da wo Motorsport ja auch ursprünglich mal herkommt. Also nicht mehr nur eine reine Marketingmaschine sein, sondern wirklich auch wieder eine Innovationsplattform, wo innovative Ideen, egal ob es Antrieb ist oder Leichtbau ist, sogar wieder eine Vorreiterrolle spielen kann. Die müssen wir nur für uns wieder annehmen im Motorsport und dann, glaube ich, haben wir eine tolle Zukunft.
Also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Wir sehen uns in 10 Jahren wieder und haben immer noch Spaß an Autos, die ja ordentlich schnell im Kreis fahren, egal wie.
Natürlich.
Sehr schön. Wenn du jetzt sagst, ja cool, ihr beiden habt mich echt neugierig gemacht, ich packe dir mal so ein paar Links in die Shownotes rein und ich kann allen, die es noch nicht gemacht haben, nur den Tipp geben, Thomas hat es eben gesagt, bei der DTM passiert vieles. Echt mal herkommen, sich das mal angucken, einfach mal wirken lassen. Also klar gibt es da spektakuläre Autos, die du wahrscheinlich nicht am Montag im Laden kaufen wirst, mangels Geld. Aber es ist einfach mal auch ein wirkliches Erlebnis für die ganze Familie. Und Einladung gilt an alle herkommen. Link dazu packen wir in die Shownotes. Ich sage erstmal vielen Dank, Thomas. Und in 10 Jahren später sehen wir uns wieder.
Gerne. Wir haben im Übrigen auch Europas größtes mobile Bällebad in der Fanzone. Also für diejenigen, die vielleicht erst in 20 Jahren ein Fahrzeug kaufen. Wollen. Also es ist in der DTM alles geboten, du hast gerade schon richtig gesagt. Kommt mit der ganzen Familie her, es ist für jeden was dabei. Keinem wird langweilig und spektakulärer Sport, muss ich wirklich sagen. Und ich bin froh darum, dass der ADAC die DTM wirklich auch erstmal übernommen hat und auch, glaube ich, in eine rosige Zukunft führen wird.
So, und wir beide gehen jetzt ins Bällebad. Dankeschön, tschüss!
Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.